MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. Vor 4 Jahren sind russische Truppen in die Ukraine eingedrungen. Der Beginn eines Krieges, der bis heute andauert. Im vergangenen Jahr hat sich Simon Wieser zu einer Pilgerfahrt in die Ukraine aufgemacht. Der 72-Jährige aus Frauenneuharting aus dem Landkreis Ebersberg ist begeisterter Fernwanderer. Der Hauptgrund für seinen Fußmarsch über 1350 Kilometer war ein sehr persönlicher.
Dass ich von meinem Vater ein Kriegstagebuch oder beziehungsweise also einen Plan entdeckt habe, wo er aufgeschrieben hat, wo er überall im Krieg war.
Grund Nummer 2, der gläubige Katholik wandert am liebsten auf Pilgerwegen nach Santiago, Rom, Trondheim. Seit 2012 ist er unterwegs.
Und meine Mutter hat das sehr gerne verfolgt, wo ich überall war. Da hat sie auch Landkarten daheim hergerichtet und hat noch geschaut, wo ich bin und so weiter. Und die hat immer gesagt, das hätte dem Vater sehr gut gefallen.
Auch dass sich der Sohn auf die Spuren des Vaters begeben hat. Er hat nämlich entdeckt, dass ein Teil des berühmten Jakobsweges durch die Slowakei führt, nicht weit von der ukrainischen Grenze. In dieser Gegend war sein Vater bereits 1944. Simon Wieser ist von zu Hause aus zu Fuß den Weg bis ins ukrainische Uschhorod gegangen und hat festgestellt, dass im aktuellen Krieg Stadt und Region von russischen Bomben bisher verschont geblieben sind. Die Kriegsspuren hat Simon Wieser trotzdem überall gesehen.
Da siehst du neben der Kirche zum Beispiel so eine Tafel, da sind hunderte von Gefallenen dort. Und dann schaue ich mir die an und das sind so viele junge Leute. Und im Bahnhof sitzen da wieder 3 dort mit Militärgewand ausgerüstet und haben dann wieder einpassieren müssen zur Front.
Beim Besuch in der Westukraine hat Simon Wieser immer begleitet, dass sein Vater vor über 80 Jahren auch hier war. Und er ist ihm seitdem viel näher, obwohl er schon lange verstorben ist.
Und meine Gedanken sind halt so, ich hätte viel mehr mit ihm reden sollen, wie er noch gelebt hat. Und das ist immer, wenn wahrscheinlich jemand stirbt und dann denkt man sich, da hätte man eigentlich viel mehr Zeit aufwenden sollen und eigentlich mit den Eltern noch mehr über die alte Zeit reden sollen.
Angst hatte Simon Wieser bei der Wanderung nicht. Er hatte immer das Vertrauen, dass Gott seine schützende Hand über ihn hält. Aber, und da lächelt er ein bisschen verlegen, diese Reise ins Kriegsland hat ihn trotzdem sehr bewegt.
Ich habe mir ja irgendwo gedacht, wie ich weggegangen bin, weil ich im Rosenkranz bett und dann habe ich mir gedacht, ich gehe da rüber in 7 Wochen, bete jeden Tag einen Rosenkranz für den Frieden und dann ist der Krieg aus. Aber es geht nicht so leicht. Irgendwie habe ich mir das eingebildet, das geht nicht, aber ich habe es nicht geschafft.
Dafür hat er bei dieser, wie bei vielen anderen Wanderungen, für sich selbst sehr viel mitgenommen.
Ich bin da schon in den ersten 4 Wochen viel ruhiger und vor allen Dingen extrem dankbar. Weil du bist einfach dankbar, dass du daheim im Frieden leben kannst und dass wir so ein reiches Land sind. Und ich tue, wenn ich mit anderen Leuten, wenn die immer jammern, dass es uns nicht gut ging, da rede ich wirklich dagegen, weil es uns wirklich so viel gut geht und wir spannen es nicht. Und sehen dann Probleme, die da, wo ich war, die dann lachen drüber, wenn es nur die Problemchen geben wird.
Darauf weist Simon Wieser auch immer wieder bei seinen Vorträgen hin, die er über seine Fernwanderungen hält. Und er möchte den Leuten Mut machen, selbst rauszugehen und Menschen zu begegnen. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Mehr als die Hälfte von uns, die haben schon mal gefastet oder verzichten im Moment auf süßes Fleisch oder auch das Smartphone. Aber es sind noch einige Wochen hin bis Ostern und das mit dem Durchhalten, das fällt ja nicht immer so leicht. Achim Happel ist Foodblogger und Ernährungsberater aus München und er sagt, es macht oft Sinn, einfach die Perspektive zu ändern.
Wenn man es natürlich nur als Verzicht sieht, dann ist es natürlich schon vorgeprägt im Kopf und man setzt sich sehr ungern damit auseinander, das ist ganz klar. Niemand will verzichten, will ich auch nicht. Man muss es einfach umbranden im Kopf und sagen, das ist kein Verzicht, sondern es ist eine positive Entwicklung für meine Gesundheit, für meine Lebensqualität und da will ich hin.
Und es hilft nicht unbedingt gleich von 100 auf 0 zu reduzieren.
Wenn einem das schwerfällt, wirklich einen radikalen Cut zu machen in dieser Fastenzeit, dann würde ich es vielleicht erstmal reduzieren. Auf die Hälfte reduzieren, auf ein Viertel reduzieren und dann schauen, wie komme ich damit klar? Das ist natürlich für mich dann auch einfacher, später eine Komplettumstellung durchzuführen, nach dem Fasten vielleicht, und zu sagen, okay, das hat jetzt funktioniert, jetzt reduziere ich weiter. Und irgendwann bin ich dann ganz von den Zigaretten weg, irgendwann bin ich ganz vom Alkohol weg und vielleicht bin ich dann auch irgendwann ganz von dem Industriezucker weg.
Gut für die Gesundheit, keine Frage. Aber während inzwischen immer mehr Menschen fasten, die nichts mit Kirche zu tun haben, ist die eigentliche Fastenzeit doch noch für etwas anderes da, sagt Pfarrer Stefan Maria Huppertz.
Verzicht, Reduzierung an sich ist erstmal negativ, hat mit Mangel zu tun. Aber wir sagen, wir gehen ein bisschen in die Dunkelheit, um dann an Ostern diesen heftigen Kontrast zu Leben, zur Auferstehung, umso bewusster zu erleben und umso heftiger feiern zu können. Also kurzer Verzicht, weil es um das Bessere geht.
Und da unterscheidet sich Fasten aus gesundheitlichen von Fasten aus religiösen Gründen.
Als Christinnen und Christen sagen wir ja, wir gehen in die Reduzierung, um unsere Haltung zu verändern. Ja, also nochmal einen neuen Blick zu bekommen auf mich, auf meinen Glauben, auf mein Umfeld. Also ich sag mal, dieses Mindset, was dahinter steckt und was dadurch auch nochmal geschärft werden soll, das halte ich schon für sehr wichtig.
Übrigens, die Sonntage in der Kirche sind fastenfrei. Da wird immer ein kleines Ostern gefeiert. Also ein guter Ausweg für alle, denen das Durchhalten schwerfällt. Linda Burkhardt für das MKR.
Wir sind ja mittendrin in der Fastenzeit und noch ist es nicht zu spät einzusteigen. Verzichtet werden kann ja auf die unterschiedlichsten Dinge, zum Beispiel auch auf unnötige E-Mails. Und das lohnt sich umwelttechnisch richtig, sagt uns Maria Leidemann vom Verbraucherservice Bayern.
Eine einzelne Mail ist gar nicht so umweltbelastend, aber man muss das weltweit betrachten. Weltweit haben wir im Jahr 2025 pro Tag 375 Milliarden E-Mails verschickt. Ungefähr pro Sekunde sind es 4 Millionen E-Mails und das entspricht einer Tonne CO2. Mit dieser Menge Energie könnte man 9000 Kilometer Auto fahren.
Was für eine Zahl! 9000 Kilometer sind eine Sekunde. Mails fasten geht übrigens ganz einfach. Vielleicht stellen wir uns, bevor wir abschicken, einfach mal die Frage, muss der Verteiler so groß sein? Braucht es die E-Mail wirklich? Oder wir können uns zum Beispiel auch von unnötigen Newslettern einfach abmelden. Vielleicht probieren wir es doch einfach in der Fastenzeit mal aus. Seit ich denken kann, war Radio schon immer mein Begleiter, mein absoluter Lieblingsbegleiter. Morgens beim Aufstehen, in der Küche oder auch im Auto. Ganz klar, Radio ist nämlich nicht nur eines der schnellsten Medien, das gut recherchierte Informationen, Nachrichten und mehr liefert. Nein, Radio begleitet Sie auch jeden Tag mit einem richtig guten Musikmix, den Sie jetzt wirklich überall hören können. Und das jetzt noch einfacher. Wer, wie, wo, was und überhaupt, das weiß mein Kollege Ivo Makota. Servus, Ivo.
Hallo Katharina, grüß dich. Ja, wie du schon gerade gesagt hast, auch bei mir sieht das nicht anders aus. Radio ist schon immer mein Lieblingsbegleiter von klein auf. Und es ist für mich eines der besten und schönsten Medien. Völlig egal, ob nebenbei oder wenn es mal eine schnelle Info braucht. Deshalb bin ich jetzt echt froh, dass wir jetzt eine eigene App haben. Mit der MKR Kirchenradio App kann man nämlich jetzt unser Programm überall empfangen. Völlig egal, wo man ist. Also egal, ob man in der U-Bahn sitzt, im Park spazieren geht oder irgendwo im Ausland auf Reisen ist.
Ja, perfekt. Das heißt also auch kein Rauschen und kein, ja, wo finde ich euch jetzt eigentlich? Einfach App öffnen und MKR ist da.
Absolut, exakt.
Ja, das klingt ziemlich cool und auch recht einfach.
Ist es auch. Ja, und nicht nur der Sound ist cool. Nein, man sieht sofort, welcher Titel läuft. Und man hat auch die Möglichkeit, uns zum Beispiel eine WhatsApp zu schicken. Also ohne jetzt eine lästige Nummer eingeben zu müssen, sondern man geht einfach im Menü der App auf WhatsApp, schickt uns eine Nachricht, wenn man was melden möchte oder uns einfach schreiben möchte. Oder sich zum Beispiel, wie derzeit für die Pilgerreise nach Malta, die wir gemeinsam mit dem Bayerischen Pilgerbüro verlosen, anzumelden.
Absolut. Und wir freuen uns natürlich über jede Nachricht, die hier bei uns aufploppt im Studio. Aber sag mal, wo gibt's denn jetzt diese MKR-App? Also wo bekomme ich die und was brauche ich dazu?
Ganz einfach, ein Smartphone und die MKR-Kirchenradio-App, die gibt's in Ihrem App oder Google Play Store. Einfach nach Kirchenradio suchen und schon sollte sie aufploppen. Kostet nix, dann auf Ihr Smartphone runterladen, App öffnen und egal, ob Sie gerade in München im Urlaub oder im Zug sitzen, das MKR ist da.
Das ist doch perfekt, sehr schön und wir freuen uns darüber. Also nochmal, ab sofort gibt's die MKR Kirchenradio App in Ihrem App Store, mit der Sie unser Programm 24/7 von überall hören können. Einfach nach Kirchenradio suchen, runterladen und dann, ja, viel Spaß und gute Unterhaltung und wir hören uns. Die Olympischen Winterspiele, die sind vorbei und vielleicht geht es Ihnen ja auch so wie mir und Sie sind so ein bisschen in so einem Post-Olympia-Loch und wissen jetzt so gar nichts mit Ihrer ganzen Freizeit mehr anzufangen. Mögliche Antwort ist ganz einfach. Ab Freitag starten nämlich die Paralympischen Winterspiele. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig drauf und Elisabeth Kreilmann vermutlich auch. Sie ist nämlich Seelsorgerin und im Auftrag der Bischofskonferenz vor Ort. Und sie ist gefragt.
Eine Sportlerin hatte mir vor Jahren mal gesagt, ihr seid die Trainer der Seele. So verstehen wir uns auch ein wenig. Als Seelsorger bieten wir halt nicht nur vertrauensvolle Gespräche an, sondern wir schaffen auch Gelegenheiten, einmal zur Ruhe zu kommen, Erfahrungen auszutauschen, Gemeinschaft zu stärken. Und in der Hektik der Wettbewerbe sind solche Auszeiten ganz wichtig.
Egal ob Sieg, Niederlage oder Stress mit dem Trainer. Alle Themen sind bei Elisabeth Kreilmann und ihrem evangelischen Kollegen gut aufgehoben.
Wir bewerten das nicht und keiner muss irgendwie Angst haben, dass das Erzählte später nach außen getragen wird. Und das wird geschätzt.
Geschätzt wird auch immer mehr, was die Sportler bei den Paralympischen Spielen leisten.
Sie zeigen, was in ihnen steckt, was alles möglich ist und das manchmal unter erschwerten Bedingungen. Aber sie haben einen Weg gefunden, nicht aufzugeben und zu zeigen, dass es sich lohnt, immer wieder Hoffnung und Mut zu schöpfen.
Deshalb wünscht sich Kreilmann für die nächsten Wochen noch mehr Zuschauer für die Paraathleten.
Ich hoffe, dass die Paralympics viele Menschen berühren und einen nachhaltigen Anstoß geben. Ich wünsche mir, dass die Paralympics und die Sportler noch mehr Aufmerksamkeit bekommen und auch zur Aufklärung und Bewusstseinsbildung beitragen.
Die Eröffnungsfeier für die Paralympischen Winterspiele ist am kommenden Freitag um 20 Uhr. Linda Burkhardt für das MKR, das Kirchenradio.
In München steigt die Spannung. Am Sonntag wählen die Bürger einen neuen Stadtrat. 14 Parteien und Wählergruppen, die kämpfen um den Einzug. Vor einem Monat hat der Bund der deutschen katholischen Jugend in der Region München den München-O-Mat ins Netz gestellt. Er ist als Entscheidungshilfe gerade für junge Wähler gedacht. Und die ist ein voller Erfolg, das erklärt Michael Reich, einer der vier Projektleiter.
Es sind jetzt tatsächlich über 85.000, die es quasi fertig genutzt haben bis zum Ende. Start von dem Ganzen haben schon mehr gemacht, weil ein paar Leute ja doch abbrechen oder es irgendwie 2-3 Mal starten. Da sind wir über 90.000, aber es haben schon 85.000 fertig genutzt. Das ist jetzt doch sehr viel besser angenommen worden, als wir uns das erhofft hatten davor.
Das Informationsangebot kann der User mit Computer, Tablet oder Handy auf der Homepage München-O-Mat starten. Damit schließt der BDKJ in München eine Lücke gegenüber dem großen Bruder Wahl-O-Mat. Denn den gibt's bislang nur für die Landtags- und Bundestagswahlen. Mit dem München-O-Mat bekommt der Nutzer Themen vorgestellt, die speziell in München diskutiert werden.
Dann sehe ich immer eine Aussage, das ist immer ein kurzer Satz zu verschiedenen Themen eben. Und dann kann ich bei jeder These überlegen, stimme ich der These zu, dann drücke ich auf Stimme zu, bin ich neutral eingestellt, dann kann ich neutral klicken oder lehne ich das Ganze ab. Zusätzlich gibt es bei manchen Thesen noch Infopunkte, wenn ich was nicht verstehe. Und wenn ich sage, ich habe da gar keine Meinung zu, weil mich das ganze Thema nicht betrifft oder ich will mir dazu keine Meinung bilden, dann kann ich auch eine These komplett überspringen, dann wird die am Ende der Berechnung gar nicht mitgewertet.
Thematisch fängt das bei den kostenlosen Trinkwasserbrunnen auf der Wiesen an und hört beim Großbauprojekt Gasteig auf. Wichtig für die Macher des München-O-Mats war vor allem, wo unterscheiden sich die Parteien in ihrer Meinung, meint der ehrenamtliche BDKJ-Projektleiter.
Und deswegen haben wir dann eine Auswahl getroffen und haben dann einfach geschaut, okay, wo ist eine möglichst große Differenz da, dass man eine große Streuung kriegt zwischen den Parteien und auch weiß, okay, die Partei tritt für diese gewissen Themen ein und eine andere dann eben für andere. Also Klimaschutz ist weitestgehend einheitlich, aber auch da gibt es schon große Unterscheidungen. Aber viele Themen, gerade im Bereich soziale Gerechtigkeit und so Gesundheitsthemen und Soziales, ist das, wo die Parteien tatsächlich sehr spaltet, wo die Meinungen stark auseinandergehen.
76 Thesen hat der BDKJ gesammelt, 35 finden sich im München-O-Mat wieder. Den Rest und alle Begründungen der Parteien können die Nutzer im Thesenbuch nachlesen, das als PDF auf der Homepage abgebildet ist.
Da kriegt man sicherlich nochmal Hintergrundinformationen. Man kann ja auch am Ende, nachdem das Ergebnis im München-Umfeld rausgekommen ist, welche Partei jetzt prozentual am meisten mit mir übereinstimmt, sich dann auch nochmal in die Thesen einlesen und da die Begründungen der Parteien zu einzelnen Thesen oder einmal gesammelt alle Begründungen von einer Partei anzeigen lassen.
Und dabei ist der München-Umfeld laufend verbessert worden, wenn einzelne Thesen von den Parteien nicht klar oder eindeutig genug formuliert worden waren.
Bei ein paar Thesen ist die Formulierung nicht ganz glücklich, beziehungsweise es ist schon so, dass immer noch in unserem Tool auch einige Thesen drin sind, die so doppelte Verneinung quasi benutzen, wenn man dann die These beantwortet, und da haben sich ein paar Nutzer schwer getan. Am Ende, da würden wir beim nächsten Mal, glaube ich, gezielt drauf schauen, dass wir sowas vermeiden, beziehungsweise Thesen klarer formulieren, weil sie manchmal doch sehr offen gestellt sind.
Diese Verbesserungen sind im Tool deutlich erkennbar. Damit bieten die BDKJler dem Nutzer größtmöglichen Service, auch durch folgenden Effekt.
Wir haben es geschafft, unseren kompletten München-Umat, also auch die Thesen an sich, in leichte Sprache übersetzen zu lassen, um quasi noch eine größere Zielgruppe ansprechen zu kommen. Es ist ja doch sehr schwierig, gerade für Leute, die irgendwie mit dem normalen Deutsch nicht zurechtkommen, sich dann vor allem über so komplexe Themen wie Kommunalwahlen zu informieren. Und der Wahl-Umat selber hat das nicht. Wir haben das jetzt geschafft, tatsächlich vom Prüfbüro alles übersetzen zu lassen, also auch die Thesen direkt und die ganzen Erklärungen, wie das Tool funktioniert. Das heißt, man kann das auch niederschwellig benutzen.
Wer also unsicher ist, wo er auf dem Wahlzettel sein Kreuzchen machen soll, auf der Homepage münchenomat.de können sich Unentschlossene auch jetzt noch Entscheidungshilfe holen. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Am Sonntag ist der Fokus ganz auf die Frauen gerichtet. Es ist Weltfrauentag. Und genau deswegen schauen wir jetzt mal genauer hin bei der katholischen Kirche, bei uns hier im Erzbistum München und Freising. Denn da gibt's einen eigenen Fachbereich, die Frauenseelsorge. Pastoralreferentin Barbara Huber-Bertel, die engagiert sich hier und sagt, diesen speziellen Bereich, den braucht es definitiv.
Weil wir einfach eine gleichberechtigte Gesellschaft und eine gleichberechtigte Kirche haben. Wir haben in unserer Welt genauso viele Frauen, etwas mehr sogar wie Männer. Und trotzdem sind Frauen, gerade wenn es um Leitung und Führung geht, immer noch sehr, sehr, sehr unterrepräsentiert. Überhaupt, wenn es um Sichtbarkeit geht. Und das ist einfach ganz wichtig, dass sich da die Einstellungen und die Gleichberechtigung in die Zukunft entwickeln.
Ja, und man muss ehrlicherweise sagen, da gibt's für Frauen in der katholischen Kirche schon noch Luft nach oben, oder?
In der katholischen Kirche, anders wie in unserer Gesellschaft, sind Frauen einfach diskriminiert, vor allem wenn es um die Frage des Weiheamts geht und des Priestertums. Und gerade da brauchen wir Frauensolidarität und einfach ein immerwährendes Aufbäumen, sich gegen diese Ungerechtigkeit einzusetzen.
Und wer mal eine Anlaufstelle sucht und auch dabei sein will, wenn es darum geht, Frauen in der katholischen Kirche eine Stimme zu geben, einfach mal bei den Angeboten der Frauenseelsorge reinklicken. Vielleicht haben Sie heute auch schon überlegt, was koche ich heute Abend oder was wollen Sie am Wochenende machen? Rufen Sie heute Ihre Eltern an oder machen Sie das lieber morgen? Ja, so ganz einfache Dinge, die entscheiden wir jeden Tag. Für Menschen im Gefängnis ist das jedoch nicht selbstverständlich.
Die meisten von uns kennen Gefängnisse nur aus Filmen. Doch eine Vorstellung davon, wie das Leben dort wirklich ist, haben wahrscheinlich die wenigsten. Emily Trombeck ist Soziologin und arbeitet in der Zentralverwaltung des katholischen Männerfürsorgevereins. Zuvor hat sie die Münchner Zentralstelle für Straffälligenhilfe geleitet. Sie macht darauf aufmerksam, einem Menschen die Freiheit zu nehmen, bedeutet nicht nur, dass er eingesperrt ist, sondern alle Lebensbereiche werden fremdbestimmt.
Wie er sich kleidet, wie er auch seinen Tag gestaltet, welche Beziehungen er aufrechterhält, seine Familienbeziehungen. Alle Kontakte zur Außenwelt werden kontrolliert. Auch so ganz persönliche Sachen wie, wann möchte ich mich jeden Tag duschen? Das ist in der JVA München zum Beispiel nicht möglich, sondern da wird einem vorgegeben, an welchem Tag, zu welcher Stunde das zu machen ist.
Der Alltag in Haft ist durchgetaktet. Für Individualität ist dort kein Platz. Das wird schon allein durch die Kleidung sichtbar, die jeder Inhaftierte trägt.
Man kann seinen Ehering behalten, aber alle anderen persönlichen Gegenstände, die einen auch ausmachen als Person, das alles muss man abgeben. Man wird zu einer Nummer, man wird identifiziert über eine Buchnummer.
Natürlich gibt es Gründe, warum Menschen ins Gefängnis kommen. Die Insassen haben Straftaten begangen. Diese will auch Diakon Oskar Ehehalt nicht relativieren. Doch der Leiter der Gefängnisseelsorge im Erzbistum München und Freising sagt, ihm ist wichtig, den Menschen hinter der Tat zu sehen. An einem Ort, der für die meisten Insassen ein Tiefpunkt im Leben bedeutet, bietet Seelsorge einen geschützten Raum.
alles, was ich hier offenbare, was ich hier vielleicht auch einfach nur hinlegen möchte, einfach auch mal aussprechen möchte, was ich unter den Mitgefangenen mich nicht traue oder vielleicht auch gar nicht möchte, weil es auch Konsequenzen haben könnte, da bietet Seelsorge den vertrauensvollen Rahmen, einfach auch Dinge im geschützt auch darlegen zu können, besprechen zu können und vielleicht auch hier und da einen Rat zu bekommen.
Denn vor allem persönliche Kontakte, Menschen, denen man vertrauen kann, sind im Gefängnis selten. Ziel der Gefängnisseelsorge ist es nicht zu bekehren, aber die Suche nach Antworten auf viele Lebensfragen bringen doch den einen oder anderen näher zu Gott.
Wir erleben das immer wieder, dass irgendwann in der Betreuung über die Zeit von Gefangenen, die immer wieder zum Gespräch kommen, das Thema Gott irgendwann auftaucht. Und gerade auch in der Jugendhaft und auch in der Erwachsenenhaft gibt es immer wieder auch so Highlights im Sinne von Glauben, dass es dann auch Taufen oder Ähnliches gibt oder dass jemand sagt, nein, das möchte ich nach der Entlassung auch, dass das eine Rolle spielt in meinem Leben.
Und damit trägt die Gefängnisseelsorge dazu bei, dass Menschen im Gefängnis auch wieder Hoffnung finden. Lydia Jäger für das MKR, das Kirchenradio.
Wer mehr über das Leben im Gefängnis und die Seelsorge dort erfahren möchte, in der aktuellen Folge von Total Sozial geben Emily Trombig und Diakon Oskar Ehehalt Einblicke in die Welt hinter Gittern. Und natürlich geht's auch darum, wie das Leben nach der Entlassung gelingen kann und was wir alle dazu beitragen können. Jederzeit zu hören, überall da, wo es Podcasts gibt oder natürlich auch auf innehalten.de.
MKR, das Kirchenradio.
Heute mit Ivo Makota. Ja, wie immer an dieser Stelle schauen wir natürlich auch heute wieder, was in der aktuellen Ausgabe unseres Innehalten-Magazins steckt. Alle 14 Tage voll mit tollen Geschichten und Beiträgen und auch in dieser Woche. Einer, der uns quasi Informationen aus erster Hand geben kann, ist mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur unseres Innehalten-Magazins, Florian Ertl. Florian, servus.
Ivo, grüß dich.
Florian, am Wochenende wurden ja Pfarrgemeinderäte und Pfarrgemeinderätinnen gewählt und an diesem stehen schon wieder die nächsten Wahlen auf dem Programm, und zwar die Kommunalwahlen. Hast du schon gewählt per Briefwahl oder?
So ist es, genau. Ich wollte mich nicht dieser Strapaze aussetzen, am Sonntag in der Wahlkabine den in gerade hier in München unheimlich großen Wahlzettel.
DIN A0.
Ich habe keine Ahnung. Also man braucht, glaube ich, zwei Kabinen eigentlich, um das Ding zu entfalten. Ich weiß es nicht, wer es vor Ort schafft, aber ich drücke die Daumen dafür. In Bayern werden ja die Gemeinde, Stadträte, Kreistage sowie Bürgermeister und Landräte neu gewählt. Mhm. Das interessiert natürlich auch den Diözesanrat, weil, ich sag's mal so, Demokratie ist nichts Abstraktes. Sie spielt sich nicht in Berlin im Bundestag ab, da auch, aber vor allem auch vor der eigenen Haustür.
Richtig.
Und da sind wir Christinnen und Christen auch gefordert, uns einzubringen. Und der Diözesanrat ruft also auf, erstens mal vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Das haben wir zwar ja schon gemacht.
Ja.
Und wer vielleicht noch bis Sonntag eine kleine Anregung bräuchte, der kann das auch machen. Der Diözesanrat gibt Empfehlungen ab für christliche Abgeordnete, parteiübergreifend auch.
Mhm.
Und zwar kann man nachgucken, auch mit Empfehlungen und Informationen unter www.erzbistum-münchen-diözesanrat.
Sehr schön. Das ist ganz bestimmt auch ein guter Tipp. Und dann ist ja noch das Jahr der Landwirtinnen in diesem Jahr ausgerufen worden von der UN. Was hat's denn damit auf sich? Das habe ich auch lieber beim Überfliegen im Heft gesehen und dachte mir so, Bäuerinnen, Landwirtinnen, schön.
Ja, die Vereinten Nationen haben das Jahr 2026 zum internationalen Jahr der Frauen in der Landwirtschaft erklärt. Wir haben dazu die bayerische Landesbäuerin Christine Singer um einen Kommentar gebeten. Was bedeutet denn das für Bayern? Und ich sag mal, wenn so eine internationale Organisation den Blick jetzt auf diese Berufsgruppe und speziell auf Frauen in dieser Berufsgruppe lenkt, dann muss ja da irgendwas im Busch sein, sozusagen. Hm. Die Rahmenbedingungen sind nach wie vor schwierig, Frauen sozusagen den Einstieg in eine Betriebshaltung zu ermöglichen. Ich sage nur unsichere Einkommensperspektiven, viel Bürokratie. Ja, das ist ja heute mehr als die...
Und ein knochenharter Job on
top. Zumal. Und dann auch noch die Vereinbarkeit von Familie und Betrieb. Also das hält viele Frauen ab, obwohl sie gerade, was hinter den Kulissen, sage ich mal, angeht, sehr viel schon bereits machen. Ja, aber... gerade wenn jetzt hier in Bayern in diesem Jahr sehr viele Hofübergaben anstehen, und das ist übrigens auch bei der Landesbäuerin soweit, die an ihre Tochter übergibt, ja, dann wird es ganz konkret. Und wie kann man dann sozusagen in diesem Berufsstand dafür sorgen, dass hier auch Frauen tatsächlich die Möglichkeit ergreifen, ja? Wir kennen es ja nur von ehedem, der Hoferbe, der männliche.
Ja, ja, meistens.
Und der zweite wurde Priester oder irgendwas. Ja. Nein, also so ist es nicht mehr. Aber es ist tatsächlich, dass man mit so einem UN-Jahr hier viel bewegen kann, mhm, und dass man vielleicht auch den Blick der Öffentlichkeit auch mal in, ja, auf diese Problematik lenkt und dass es vielleicht hier auch dann letztendlich zu politischen Rahmenbedingungen kommt, die vielleicht das ein oder andere, ja, Brett,
sage ich mal, machen.
Aus dem Weg räumen, ja, Stein aus, ja, dem Weg räumen,
genau, ja, ja, verbessern. Klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr spannenden Geschichte. Also, das und noch eine ganze Menge mehr gibt's wie immer in der aktuellen Ausgabe unseres Inhalten Magazins. Ab sofort in vielen Kirchen im Erzbistum, jederzeit nach Hause geliefert und natürlich auch ganz easy digital mit der Inhalten App. Egal auf welchem Weg, wir wünschen viel Spaß beim Entdecken und eine gute Zeit mit der neuesten Ausgabe unseres Inhalten Magazins. Ja, so ein Navi ist für die meisten von uns ja ein Gerät, das uns gut und sicher ans Ziel bringt. In diesem Fall ist Navi aber der Titel eines Films, der in dieser Woche in den deutschen Kinos startet. Er spielt in Kenia, genauer gesagt im Norden Kenias, nämlich in der Turkana-Wüste. Im Film geht es um ein Mädchen, das gegen seinen Willen mit nur 13 Jahren verheiratet wird. Schwere Kost, denkt sich da bestimmt jetzt so mancher. Meine Kollegin Brigitte Strauß war in der Gegend, in der der Film spielt, und sie hat den Film sogar dort gesehen.
Ja, genau. Und zwar auf dem Sofa von Prinz Ludwig von Bayern. Also wir waren eine Gruppe von Journalisten und haben das Projekt des Prinzen dort besucht. Die Learning Lions, so heißt das. Prinz Ludwig war dort auch mit uns unterwegs und hat uns immer wieder von diesem Film erzählt, der dort gedreht wurde mit einer Hauptdarstellerin aus der dortigen Mädchenschule, die er auch mit gegründet hat, und nach einem Schreibwettbewerb fürs Drehbuch, aber mit bayerischen Regisseuren. Und produziert unter anderem von ihm. Und wir sind erst gar nicht so richtig drauf angesprungen, weil wenn du nur ein paar Tage in dieser Gegend bist, dann willst du andere Sachen sehen als einen Film, den du dir auch daheim anschauen kannst. Aber wir hatten dann vor der Abfahrt noch so ein paar Stunden Luft und dann hat der Prinz nochmal gefragt und dann haben wir ihn uns angeschaut. In einem der Unterrichtsräume auf einem Sofa, das dort extra für uns hineingetragen wurde, aber ohne Popcorn.
Also ein toller Film mit einem ernsten Hintergrund. Und über diesen Hintergrund weißt du auch etwas mehr.
Nee, ganz und gar nicht. Erst dachte ich ja wieder, so ein Problemfilm, alles ganz schlimm. Aber dann gab es eine spannende Geschichte mit wunderschönen Bildern, die richtig gut erzählt ist. Also ganz kurz, Navi ist 13 und hat gerade den Preis als beste Schülerin von ganz Kenia gewonnen. Sie träumt davon, Lehrerin, Ärztin oder Anwältin zu werden. Dann kommt sie nach Hause und der Vater erklärt ihr, dass sie heiraten muss, weil die Familie den Brautpreis braucht, um zu überleben, nämlich 8 Kamele, 60 Schafe und 100 Ziegen. Und dann beschließt sie, abzuhauen. Allerdings hört sie dann auf ziemlich abenteuerlichen Wegen, dass ihre neugeborene Schwester ihren Platz einnehmen muss, wenn sie nicht zurückkommt. Und dann beginnt der Kampf mit ihrem Gewissen.
Aber die haben nicht die Ehe mit einem Kind vollzogen, oder?
Ja, wir haben natürlich gefragt, wie verbreitet diese Kinderehen denn sind, weil wir hatten ja in dem Projekt und auch in Nairobi ganz viele junge, moderne Leute kennengelernt, die in Jeans und T-Shirts rumlaufen und sich für die gleichen Dinge interessieren wie die jungen Leute hier. Aber die Zahl hat mich dann doch erstaunt. In ländlichen Regionen wie der Turkana schätzt man, dass rund ein Viertel der Mädchen verheiratet werden, bevor sie 18 sind. Auch an der Mädchenschule, die Prinz Ludwig gebaut hat, hat es solche Fälle schon gegeben.
Das ist jetzt ein paar Jahre her, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir 2 zurückgebracht. 1 war dann schon schwanger und da mussten wir dann schauen, dass sie da irgendwie rauskommt. Und die wurde dann irgendwo anders untergebracht, weil da muss man sie dann teilweise auch schützen vor den Ehemännern, die dann sie sich wieder zurückholen wollen.
Prinz Ludwig hat auch erzählt, das jüngste Mädchen, von dem er gehört hat, war 9 Jahre alt.
Aber wenn das doch verboten ist, warum kommt das denn trotzdem so oft vor?
Das habe ich ihn auch gefragt und er meinte,
die Ehen werden zwar bei einem 9-Jährigen vielleicht nicht sofort vollzogen, aber so ab 14 dann schon. Und mit 14 schwanger zu sein, ist einfach auch lebensgefährlich, vor allem wissen die Leute hier, dass es illegal ist und gehen dann noch nicht mal ins Krankenhaus zur Geburt. Deswegen gibt es da eine extrem hohe Geburtensterblichkeit.
Und übrigens, die Männer sind keine Kinder oder Jugendlichen, sondern Erwachsene, manchmal über 30 oder 40 Jahre alt.
Und was kann man deiner Meinung nach dagegen machen?
Ein Lösungsansatz ist aufklären und Alternativen zeigen. Und dieser Film ist so ein Beitrag dazu. Er ist in Kenia schon sehr erfolgreich gelaufen und hat eine Menge internationaler Filmpreise eingeheimst. Aber er ist nicht nur in den großen Kinos gelaufen, sondern eben auch in den Dörfern. Navi Desert Cinema hieß das, also Wüstenkino, Open Air und bei freiem Eintritt. Was ich auch noch spannend finde, aus dem Film ist ein Hilfsprojekt entstanden. Aus den Einnahmen werden Schulen gebaut, Stipendien vergeben, es gibt Soforthilfe, wenn ein Mädchen verheiratet wurde und Unterstützung für die Dorfgemeinschaften und Familien, damit Mädchen weiter zur Schule gehen dürfen. Ein Film also, von dem sich die Macher wünschen, dass er zur Bewegung wird, für die Rechte von Mädchen wie Navi.
Okay, vielen Dank, Brigitte. Navi läuft also ab dieser Woche in vielen Kinos hier bei uns in Bayern und im Erzbistum. Ein Film, den man nicht verpassen sollte. In der nächsten Stunde gibt's hier im MKR übrigens mehr zum Film im Kinotipp mit meinem Kollegen Klaus Schlauk. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er etwas erzählen. Umso mehr, wenn diese Reise zu Projekten des Hilfswerks Missio gehen. In der aktuellen Folge der Missio Reisewarnung berichten aber diesmal nicht die Redakteure von ihren Erlebnissen, sondern zwei Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen unterwegs waren. Meine Kollegin Brigitte Strauß moderiert diesen Podcast. Brigitte, wer sind denn die beiden und wohin ging's?
Ja, das war eine sehr witzige Kombination eigentlich. Die eine ist der Missio-Profi, nämlich die Geschäftsführerin Stefanie Brücks. Die leitet die Verwaltung und jongliert mit Zahlen, aber war noch nie zu Besuch in einem Projekt, das Missio München unterstützt. Und der andere ist Uli Holdenried. Er hat mit seiner Frau zusammen eine Stiftung gegründet, die im Inland und im Ausland hilft. Und bei Missio München unterstützen die beiden schon seit Jahren Projekte auf den Philippinen. Er war schon mehrfach vor Ort und meinte, die Frau Brücks, die müsste sich das auch mal anschauen. Und das haben sie gemacht, jetzt im Januar, zusammen mit noch einigen Mitreisenden.
Und was genau haben die sich angeschaut?
Ja, die waren unter anderem in einem Schutzhaus für missbrauchte Mädchen, außerdem bei einem Straßenkinderprojekt und sie haben Familien besucht, die auf Friedhöfen wohnen, weil die sich keine richtige Wohnung leisten können. Und da kam dann ein kleiner Junge auf Stefanie Brücks zu und hat sie an der Hand genommen und wollte ihr was zeigen.
Da war null Berührungsangst. Mhm. Also ja, so wo wir dann natürlich so Hygienefanatiker, um Gottes Willen, hat er sich jemals die Hände gewaschen mit frischem Wasser oder wann hat er sich vielleicht das letzte Mal die Hände gewaschen? Ich hatte keinen Ekel oder sonst irgendwas, da war gar nichts, wo ich gesagt habe, oh, da zeigt mir jetzt ein kleiner Junge was, was für ihn wichtig ist.
Ja, eine Begegnung, an die sie jetzt wahrscheinlich immer denken wird, wenn ein Projektantrag über diese sogenannten Friedhofsfamilien über ihren Schreibtisch geht.
Ja, und scheinbar ein sehr süßes. Der andere Studiogast ist ein langjähriger Spender. Er war schon öfter auf den Philippinen, hast du gesagt. Wollte er mal nachschauen, ob sein Geld auch an der richtigen Stelle ankommt?
Ja und nein. Also er weiß, dass Missio sehr professionell arbeitet und er weiß auch, wo die Stärken dieses Hilfswerks liegen. Denn die Projektpartner vor Ort sind eben immer dort und wissen ganz genau, wo Unterstützung gebraucht wird und wo man da ansetzen kann. Aber für ihn ist Stiften oder Spenden auch etwas sehr Emotionales. Das weiß er spätestens seit seiner ersten Reise vor etwas mehr als 10 Jahren.
Das waren Gruppen mit 20, 30 Müttern, die voller Stolz ihre geistig behinderten Kinder gezeigt haben und mir gezeigt haben, was sie jetzt können. Oder wenn sie in Zeichensprache versuchen, mit einer taubstummen Mädchen zu kommunizieren. Wenn sie das nicht berührt, dann haben sie ein Problem.
Ja, und wenn er von seinen Reisen erzählt, dann fällt eben auf, dass er immer mit Hochachtung von den Menschen spricht, die dort helfen. Da habe ich noch so einen schönen Ton von ihm.
Da gibt es, ich nenne die gern die Local Heroes, die Helden. Das sind die Leute, die eben mit Engagement und Professionalität dann wirklich Veränderungen versuchen voranzutreiben.
Das ist doch ein schöner Titel, oder? Local Heroes. Das gefällt mir und von denen habe ich ja auch ein paar kennengelernt auf meinen Reisen. Aber auch wenn er von denen spricht, denen geholfen wird, dann tut er das mit Respekt. Also man merkt, dass er jedem Menschen auf Augenhöhe begegnet und sich einfach darüber freut, mit seinem Geld die Local Heroes unterstützen zu können, damit die ihre Arbeit gut tun können.
Also zwei Zahlenmenschen unterwegs auf den Philippinen. Können die denn überhaupt raus aus ihrer Haut?
Ja, natürlich nicht so ganz. Also Stefanie Brücks zum Beispiel hat ganz viel darüber nachgedacht, ob diese Reise sie irgendwie verändern wird. Und dann hat sie eine Beobachtung geschildert. Eine Mitarbeiterin in einem Projekt hatte nämlich eine Bekannte angerufen und gefragt, ob die nicht mal wieder einen Sack Reis spenden möchte. Und das hat dann so ein Gedankenkarussell in Gang gesetzt. Also Missio ist hier nur eine Organisation, die hilft. In dem Fall waren es, glaube ich, Bildungsangebote. Aber irgendjemand anderer sorgt für das Essen und das alles geht Hand in Hand. Aber
was passiert, wenn wir eben diese Finanzen, diese Mittel nicht mehr aufbringen können? Wo gehen dann diese Kinder hin und die Jugendlichen? Ja, wer fängt sie auf?
Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Vorher wusste sie auch schon, dass die Projekte gut und sinnvoll sind. Aber jetzt hat sie dutzende Gesichter vor sich, die kein Essen mehr bekämen und nicht von der Straße runterkämen, wenn es die Arbeit von Missio nicht gäbe und wenn es keine Spender wie Uli Holdenried gäbe.
Eine Missio-Reisewarnung der etwas anderen Art, aber ich finde, ja, ein sehr spannendes Thema. Zu hören jederzeit auf innehalten.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Seit Anfang der Woche gibt es ein neues Buch von Pfarrer Rainer Maria Schießler. Dieses Mal geht's nicht um die Liebe oder um die Schießler-Bibel. Nein, dieses Mal geht's um die Tiere. Engel auf vier Pfoten heißt das Ganze. Und der Pfarrer lässt Tiere nicht nur in seine Kirche. Nein, er teilt auch seine Wohnung mit seiner französischen Bulldogge und einer Schildkröte.
Ich erzähle von mir ganz persönlich. Ich erzähle von anderen Menschen, wie die mit der Tierwelt zusammengekommen sind, wie sie miteinander leben, was sie für Erfahrungen, vor allem heilsame Erfahrungen gemacht haben. Und es ist ein Buch, das appelliert, das, was wir alle, jeder, für die Tiere und für die Schöpfung tun können.
Im Buch sind auch viele Fotos vom Herrn Pfarrer, natürlich mit seinen Tieren. Das Ganze gibt's, wie gesagt, ab sofort im Handel, natürlich auch in unserer Buchhandlung Michaelsbund in der Herzog-Wilhelm-Ecke Herzog-Spitalstraße oder online auf michaelsbund.de, wo Sie neben Pfarrer Schießlers neuem Buch jede Menge anderer schöner Bücher und kleiner Geschenke und Goodies bekommen. Sie hören Ihr Lieblingsradio an diesem Donnerstag. Sie hören das MKR, das Kirchenradio, mit dem es vielleicht schon bald für Sie nach Malta geht. Richtig gehört. Zusammen mit dem Bayerischen Pilgerbüro und dem MKR, das Kirchenradio, geht's vielleicht schon bald für Sie mit Begleitung auf die sonnige Mittelmeerinsel auf Zeitreise mit dem Apostel Paulus. Und das völlig kostenfrei für Sie. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist jetzt unter der 089-23-22-4x5 eine WhatsApp-Sprachnachricht zu schicken oder Sie klicken auf innehalten.de und melden sich an. Das war's dann schon. Dann landen Sie in unserem Lostopf und mit ein bisschen Glück ziehen wir schon bald Sie und schicken Sie gemeinsam mit Begleitung und dem Bayerischen Pilgerbüro auf die Spuren des Apostels Paulus nach Malta. Also, worauf warten Sie noch? Jetzt unter innehalten.de anmelden und mitmachen oder einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp unter 089-23-22-4x5. Wir freuen uns, wenn Sie auch mitmachen und wünschen Ihnen ganz viel Glück und drücken natürlich auch die Daumen. Diesen Sonntag wird in Bayern gewählt. Es ist Kommunalwahl und wählen darf natürlich jeder, der 18 Jahre alt ist. Anleitungen, wie man richtig ankreuzt, gibt's online genug. Aber wie schaut's denn mit dem Hintergrundwissen zur Demokratie aus? Ein super Tag also, um das Demokratiespiel Civis ins Spiel zu bringen. Sandra Krump, die im Ordinariat in München für Bildung zuständig ist, hat es für 25 der kirchlichen Schulen angeschafft.
Das ist ein Spiel, bei dem man ganz klassisch mit einem Spielstein gemeinsam vorrückt und immer wieder auf Aufgabenfelder kommt. Entweder gibt es Wissenskarten oder es gibt auch Aktivitäten, die man dann natürlich in der Gruppe toll machen kann. Und das Ziel ist es, einerseits Wissen über Demokratie zu erwerben, aber andererseits auch demokratische Grundhaltungen und Grundfähigkeiten zu erwerben.
Und das geschieht am besten in der Klasse in einer Gemeinschaft. Zu den Aufgaben gehört nicht nur Fragen zu stellen, sondern sich auch eine Meinung zu bilden.
Das hört sich jetzt total simpel an, aber in einer Zeit, in der man zwischen Gefühl und Argumentation, Meinung und Diskussion unterscheiden muss, ist es plötzlich ganz schön herausfordernd. Und natürlich findet das Ganze ja auch unter Begleitung oder unter Anleitung statt. Das heißt, da kann man auch mal einen Schritt zur Seite treten und überlegen, war das jetzt ein Argument oder ist es einfach nur so eine Meinung, die aber nicht weiter begründet wird?
Das Demokratiespiel Civis gibt es inzwischen für Schüler jeder Altersstufe. Dass Sandra Krump es für viele der kirchlichen Schulen angeschafft hat, liegt daran, dass Demokratiebildung und das christliche Menschenbild viel gemeinsam haben.
Und da gehört natürlich auch dazu, wie gehen wir miteinander um, wie lösen wir Konflikte, wie kommen wir zu Entscheidungen. Und das andere ist aber auch, das christliche Menschenbild beinhaltet auch, sich zu engagieren für das Gemeinwohl, für den Nächsten. Und deswegen ist es ganz wichtig, solche Grundvollzüge der Demokratie zu verinnerlichen.
Natürlich auf der Basis der Menschenrechte. Neben den praktischen Lernzielen, also wie argumentiere ich richtig und wie führe ich respektvoll eine Diskussion, sieht Sandra Krump noch mehr.
Zu lernen und zu erfahren, auf mich kommt's an, ich kann was bewirken und ich weiß jetzt auch wie.
Egal ob für die Gruppenstunde, die Klasse oder für daheim, Civis, das Demokratiespiel, kann jeder bestellen und es ist übrigens eine bayerische Geschichte, erfunden in München. Maria Ertl fürs MKR, das Kirchenradio.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.